Herrschaften, hinten raus und wir freuen uns sehr, dass es am Montag wieder losgeht, aber hinten raus geht es natürlich um Tennis. Am Montag geht's los in Wimbledon und es geht los auf Sky um 11.45 Uhr mit Two of Our Favorites. Das ist zum einen Paul Häuser. Servus Paul.
Ja, servus, grüß euch.
Grüß euch und das ist zu österreichisch. Wer weiß, ob überhaupt Dominic Thiem mitspielen kann, das weiß man nicht. Und Stefan Hempel. Oh, ja. Servus Stefan.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Stefan. Ja, bevor wir zu Wimbledon, na, das hat ja was mit Wimbledon zu tun, Paul. Du hattest am Wochenende das Vergnügen, mit Julia Görges die letzten Runden im Londoner Queen's Club zu kommentieren. Matteo Berrettini hat gewonnen. Ich habe Berrettini als einen von drei möglichen Männern, die gegen Novak Djokovic eine Chance hätten. Du auch, mein lieber Paul.
Eine Chance, ja. Da muss schon alles passen, würde ich jetzt mal sagen. Das große Problem ist wirklich Best of Five. Also ich würde schon, das ist, was Berrettini gezeigt hat. Und man darf einen auch nicht vergessen, Berrettini kam direkt von den French Open. Also hatte jetzt wirklich nicht das große Eingrooven. Direkt Viertelfinale Djokovic, auch gut gespielt, einen Satz ja gewonnen. Das war ja das Match mit diesem Urschrei im leeren Stadion vom Joker. Und dann serviert er brutal durch. Die Vorhand ist monströs, aber wenn du schnell in die Rückhand bei Berrettini reingehst, dann weiß er eigentlich nicht, was er machen soll. Und ich glaube, Best of Five, wenn die 10 Matches spielen in Wimbledon, würde ich statt jetzt sagen, gewinnt Djokovic sogar 10-mal. Das ist das leider das Gefühl, das ich habe, aber es ist Profisport, es kann immer was passieren. Berrettini serviert unfassbar. Im Moment fehlt mir trotzdem die Fantasie, dass ich mir vorstelle, er schlägt Djokovic.
Stefan, was braucht es, um den haushohen Favoriten Novak Djokovic Best of Five in Wimbledon zu besiegen? Die letzten beiden Ausgaben hat er gewonnen, 2018 gegen Anderson im Finale, 2019 in diesem epischen Finale gegen Federer. Du hast beide kommentiert. Was braucht es, um Novak Djokovic wirklich fordern zu können, Stefan?
Ja, spätestens seit dem French Open Finale jetzt in diesem Jahr muss ja eigentlich noch vielen klar sein, wenn Djokovic bei 100% ist, dann schlägt ihn keiner. Also auch nicht auf den verschiedenen Belägen. Auch kein Nadal, wie wir gesehen haben. Da wird die Luft jetzt auch dünner, klar. Also wenn die Tagesform mal entsprechend ist. Aber ich glaube, dass Djokovic ein Spiel hat, das eigentlich an einem herausragenden Tag unbesiegbar ist. Das muss man jetzt eigentlich in den letzten Jahren irgendwo ablesen. Aber das hat er nicht immer, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also der spielt ja nicht immer bei 100%. Im Gegenteil. Also klar, finde ich, setzt er die Highlights und die setzt er gut. Also wenn es darauf ankommt, dann ist er in der Regel dann auch bei seiner Topform. Aber es ist nicht immer der Fall und deswegen gibt es natürlich schon die Möglichkeit, ihn zu besiegen. Aber nochmal, wenn er bei 100% ist oder so, sehe ich eigentlich niemanden, der ihn schlagen kann. Gerade auf Rasen, wo sein Spiel ja auch nochmal eine besondere Komponente hat, ist es dann eigentlich unmachbar. Aber 2 Wochen sind lange Zeit im Vergleich zu Nadal ist Djokovic schon einer, der, sagen wir mal, emotional dann auch mal was anbieten kann. Ja, Nadal ist ja sehr fokussiert und sehr zuverlässig. Jetzt in Wimbledon zuverlässig nicht dabei, aber ich sag, Djokovic hat natürlich auch, ich sag mal, lebt mehr auf dem Platz noch. Ja, also da kann dann auch mal das ein oder andere passieren. Er kann sich mal mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, die ihn vom Match wegbringen. Das ist die Chance eigentlich der Gegner.
Ja, Paul.
Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Djokovic ist jetzt auf einer Mission. Also spätestens seit dem French Open, es ist alles jetzt möglich. Und ich glaube schon, dass der Golden Slam auch in seinen Gedanken ganz, ganz, ganz präsent ist. Ich weiß noch damals, wie er gegen Sam Querrey verloren hat. Das war danach, nach seinem ersten French Open-Sieg, damals noch unter Becker als Coach. Ja, aber da hatte er auch die Ellenbogenprobleme. Also da wäre auch eigentlich von der Form her, die er vorher hatte, wäre so ein Grand Slam in einem Jahr möglich gewesen. Jetzt dieses Jahr Wimbledon, US Open, dann noch Tokio. Es riecht schon sehr nach Golden Slam, finde ich.
Stefan, du bist ja auch immer ein kritischer Begleiter von Alexander Zverev, aber ich glaube, also Zverev hat ja aus dieser Niederlage bei den US Open, da hat er Kraft gezogen irgendwie. Also ich finde, er ist besser. Ich glaube, ihm passieren nicht mehr diese frühen Aus gegen Jiří Veselý oder gegen Ernest Gulbis. Sowas passiert ihm nicht mehr. Wo siehst du denn Zverev im Moment? Also in Halle ist er ausgestiegen gegen einen wirklich grandios aufspielenden Hugo Humbert.
Es kommt immer darauf an, was man will, ne? Was man hat und was man daraus macht. Also Zverev hat unheimlich viel. aber macht natürlich für sein Potenzial noch nicht so richtig viel draus. Jetzt kann man sagen, Grand Slam Finale, US Open, Halbfinale, dann auch mal Australian Open und so, sind gute Ergebnisse. Ja, aber für das, was er eigentlich in seiner DNA stehen hat, ginge mehr. Und dafür, da wiederhole ich mich an dieser Stelle, da hast du mich ja das eine oder andere Mal schon drauf angesprochen, kommt der Matchplan dazu und eine gewisse Spielintelligenz, und die fehlt mir. Das haben wir gegen Tsitsipas jetzt auch wieder gesehen bei den French Open. Anders als beschrieben, würde ich sagen, das war kein guter Auftritt von Tsitsipas. Jetzt kann man ungefähr davon ausgehen, was für eine Leistung Zverev an diesem Tag geboten hat. Also ich fand, das war eines der schwächsten Matches von Tsitsipas bei dem Turnier, wenn man dann sieht, wie er zuvor gegen Medvedev agiert hat. Also da wäre was möglich gewesen. Und trotzdem ist da nichts möglich, wobei es dann im fünften Satz natürlich am Anfang schon auch an Kleinigkeiten hing. Aber ich würde mir wünschen, dass er sich mehr mit dem Platz auseinandersetzt, wann mache ich was, und sich nicht nur auf sein Talent verlässt. Aber nochmal, das habe ich schon das ein oder andere Mal erzählt, das hat sich auch nicht geändert, wenngleich er vom Kopf mit Sicherheit auch stärker wird, wenn er entsprechende Ergebnisse dann auch auf die Anzeige bringt. Das ist keine Frage. Und der große Unterschied ist halt, ich traue ihm bei Tausender-Events und Best of Three alles zu, weil du servierst halt einfach mal zwei, / drei Sätze eher solide durch als beim Grand Slam, weil da hast du mit Sicherheit die ein oder andere Lücke, und da freut sich dann der Gegner, wenn es diese Lücke gibt, und wenn es dann entsprechend ein Gegner ist mit Qualität, der nutzt die dann auch.
Ich habe Paul Dursten ja nicht gesehen, weil du, wie gesagt, in Queens kommentieren durftest, aber ich habe Roger Federer in Halle gesehen, und er ist extrem zweifelnd rausgegangen nach seiner Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime. Also er hat gesagt, dass er hat sich fast geschämt, ohne das Wort zu gebrauchen, aber das war so die Essenz, die ich da mitgenommen habe für seinen Auftritt gegen den Felix, der ja gut spielen kann auf Rasen. Jetzt ist Federer der Einzige, weil Murray, bei aller Liebe, zähle ich dann nicht mehr dazu. Federer ist der Einzige, der auch auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, wie es da ist, bei einem Grand-Slam-Turnier weit zu kommen. Der Faktor Erfahrung, Paul, wie hoch schätzt du den ein? Weil Djokovic ist ja wirklich der Einzige, eigentlich, und eben Federer, aber sonst ist niemand da, der weiß, wie es ist, 2 Wochen durchzuspielen und dann auch den Pokal hochzuhalten.
Faktor Erfahrung ist ganz wichtig, vor allem auf Rasen. Die Saison ist so kurz, und ja, man braucht dieses spezielle Gefühl, und das, was Federer ja eigentlich vor dem Turnier in Halle gesagt hat, das klang wirklich sehr, sehr gut, dass er eine halbe Stunde braucht, um sich einzugrooven auf diesem Untergrund, und dann spürt er es eigentlich schon. Was mir einfach große Sorgen macht, ist die Geschichte in Halle, die zwei Matches, Iwaschka, Runde 1, und dann gegen Auger-Aliassime, wie chancenlos er am Schluss war, wie viel er bei der Beinarbeit eingebüßt hat, das konnte man gut erkennen. Und dann würde mich auch eure Einschätzung interessieren. Jens, du warst ja auch in der PK dann drin. Er hat 2 Stunden erstmal gewartet, und dann sind da so viele Schweizer Journalisten und so viele deutsche Journalisten mit dabei, und es sind nur Fragen auf Englisch zugelassen. Wie deutest du das? Und ja, er wirkte auf mich, ich habe es mir jetzt extra nochmal angehört, er wirkte auf mich wirklich sehr angefasst.
Also er war angefasst, er war angefressen, auch der Kollege Staufer aus der Schweiz war angefressen, dass er keine deutschen Fragen stellen durfte. Die Zeit war sehr, sehr ungewöhnlich. Federer hat gesagt, naja, ich wollte euch nichts Falsches erzählen, deswegen habe ich mir so viel Zeit genommen. Was natürlich Blödsinn ist, ja, weil jemand wie Federer, der seit über 20 Jahren nach jedem Match im Grunde genommen eine Pressekonferenz gibt, der hätte auch da was Sinnvolles sagen können. Er hat komplett gezweifelt, er ist halt rausgegangen aus dem Court, fand ich, genau wie er nach der Niederlage gegen Andujar in Genf vom Court gegangen ist, nämlich so ein bisschen mit sich selbst hadern, was mache ich eigentlich hier? Das ist nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deshalb fehlt mir komplett die Fantasie, dass Federer, außer die Auslosung, ist überragend. Aber ich habe auch mit Jan de Witt gesprochen, der mir gesagt hat, er hat sich jede Trainingseinheit von Federer angeschaut. Und Federer hat extrem vorsichtig trainiert. Federer hat, also auch gegen Kohlschreiber, gegen wen auch immer er trainiert hat, das ist eine Unsicherheit da, die mich als großen Federer-Freund, ich habe eh nicht mehr damit gerechnet. Ganz kurz habe ich damit gerechnet. Wie er 3 Matches gewinnt bei den French Open, habe ich mir gedacht, okay, wenn er es auf Sand schafft, vielleicht geht auch in Wimbledon was, aber ich glaube nicht mehr dran. Stefan, ich weiß nicht, wie du die augenblickliche Verfassung des Maestro interpretierst.
Ich finde, er verliert ein bisschen. ein ganz großer Kritiker seines Rausziehens bei den French Open, muss man ganz klar sagen. Das kann ich einfach nicht machen. Also das geht nicht. Vor allem so ein Botschafter des Sports, wie er es ist. Und jetzt diese Geschichte spricht auch ein bisschen Unsicherheit. Also es ist ihm extrem wichtig, das ist das Positive. Also er verliert diese Gelassenheit, diese Souveränität im Moment. Und weil es ihm extrem wichtig ist, nochmal ein Zeichen zu setzen oder nochmal ein Highlight zu setzen. Das finde ich ist ehrenwert, aber es wird hochkompliziert. Also ich kann, also müsste Weihnachten, der Namenstag und der Schweizer Nationalfeiertag auf einen Tag fallen, damit er den Titel an der Churchyard holt. Anders kann ich mir eher nicht erklären, dass da eine Möglichkeit gibt.
Ja, Stefan Hempel steigt gerade in den Zug ein. Paul.
Richtig.
Ja, Paul.
Pünktlich übrigens.
Ja, das ist schön, das ist schön. Paul, ein Wort noch, bevor wir natürlich ganz kurz auch über die Frauen sprechen müssen. Nicht, weil wir die Frauen nicht schätzen, aber einfach, weil bei den Frauen alles unübersichtlich ist. Aber Dominic Thiem, wir nehmen am Donnerstag in der Früh auf. Dominic Thiem ist beim Turnier auf Mallorca nicht ausgerutscht, aber er hat bei einem Vorhandschlag, den er hochzwirbeln wollte, ein Knacksen verspürt in seinem rechten Schlagarm. Am heutigen Donnerstag soll die Diagnose kommen, ob er denn spielen wird können in Wimbledon. Er wäre so oder so nicht wahnsinnig weit gekommen, glaube ich, aber dein Bauchgefühl, Paul, sagt dir in Bezug auf Dominic, der wirklich eine schwierige Saison hat, was? Also ich lege gleich mal vor und würde sagen, okay, in Wimbledon, es ist eh nicht dein Belag, schon dich lieber für Hamburg, für Gstaad und vielleicht für Kitzbühel.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, schade. Ich habe ein bisschen was gesehen vom Start gegen Mannarino. Das sah richtig gut aus. Ja, ja. Das war echt sehr gut. Und ja, es braucht Zeit. Ich glaube, Thiem ist einer, der braucht viele Matches. Der braucht das Zutrauen. Der braucht dann wieder diese gewisse Stabilität in seinem Spiel. French Open, sehr unglücklich natürlich gelaufen. Harte erste Runde und dann das Bittere aus. Aber er kommt wieder und ich insgesamt bin ich eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Das war jetzt gegen Mannarino, das hat sich nicht gut angehört und das sind alles keine guten Signale für Wimbledon, aber ich glaube, der Sommer, der kann dann schon noch was werden und er muss weiter nach vorne schauen. Ansonsten hat er ja neben dem Court sich neu sortiert, hat jetzt Galo Blanco als Manager und bin gespannt. Er stellt sich internationaler auf.
Was?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Thiem auch so ein bisschen eigentlich schon ja, Richtung 2022 blickt.
So, was
insgesamt.
Was übrigens ein großer Fehler ist, diese internationale Aufstellung, weil dort, wo du einen Manager brauchst, in Sachen Rechtsberatung, vielleicht in Sachen Steuerberatung, bist du immer mit jemandem besser bedient, der die örtlichen Gegebenheiten kennt. Ja, also wenn ich Alexander Zverev bin und meinen Wohnsitz in Deutschland hätte, was er nicht hat, aber dann würde ich mir natürlich einen deutschen Anwalt suchen, einen deutschen Steueranwalt suchen und das nicht, jetzt ich unterstelle einfach mal, weil ich das auch im Interview von Galo Blanco gelesen habe, dass mir auch mit diesen Dingen hilft. Das ist mir nicht ganz einsichtig, ja. Das, weil, und diese Sponsoren, die hat ihm ja alle noch Günter Bresnik gebracht, mit einer Ausnahme, glaube ich. Bin auch gespannt, wie das funktioniert, ja, international, was er sich davon erhofft. Aber er wird hoffentlich wissen, was er tut. Und ich hoffe natürlich auch, dass er. Wimbledon ist mir eigentlich Wurst, ob er spielt. Mir wäre es dann wichtiger, dass er in Hamburg wieder fit ist, weil er braucht Punkte. Weil die 2000 Punkte von den US Open und die 500, die er immer noch mitschleppt von Indian Wells, die füttern ihn im Moment noch durch. Aber das könnte ein kleines bisschen knapp werden. Stefan, bist du noch da oder haben wir dich schon verloren?
Ich bin noch da, ja, ja.
Ja, so Stefan, jetzt hast du den edelsten Auftrag oder hast du auch dazu eine Meinung, wo der Manager herkommen sollte?
Ja, ich bin da eher bei dir. Ich möchte aber vielleicht ein bisschen globaler auf Thiem gucken. Ich finde, er verlässt ein bisschen so seine Wurzeln, ja, wenn man bedenkt, wie lang er in einem Thiem gearbeitet hat zuvor, was Konstanz angeht. Und ich 1,5 Jahre auf verschiedenen Positionen tut. Ich weiß nicht, ob das dem Dominic Thiem zugutekommt, so als Mensch, ne? So als Typ. Hm. Ich glaube, dass er einer ist, der unheimlich viel Verlässlichkeit braucht und Vertrauen und und ein gewohntes Umfeld, so schätze ich ihn ein, so habe ich ihn kennengelernt. Und wenn es unruhig wird und er sich mit anderen Dingen auseinandersetzen muss, was er jetzt ja auch getan hat, egal wie man es bewerten will, das wird seinem Spiel nicht zuträglich sein. Und dann kommt natürlich noch die eine oder andere Komponente mit dazu, Müdigkeit, mal im Kopf Gedanken gemacht über die große, weite Welt und jetzt auch noch Verletzungssorgen. Das hört sich im Moment nicht so gut an.
Ja. Paul, dann obliegt es dir. Hast du Julia Görges nach ihrem todsicheren Tipp für die Wimbledon-Siegerin 2021 gefragt? Und was war Julias Antwort auf diese sicherlich von dir gestellte Frage?
Ja, natürlich habe ich es versucht. Sie sagt schon ganz klar, Ashley Barty, wenn sie fit ist. Dann hat sie die gute Ash Barty ganz oben auf der Liste. Ja, Serena, gibt es nach wie vor Fragezeichen. Bei Serena habe ich das Gefühl, ist es vielleicht sogar die letzte große Chance, weil natürlich auch Osaka jetzt nicht dabei ist, weil das Feld wieder komplett offen ist, weil es so viele Fragezeichen ist, wenn Serena ein gutes Draw erwischt. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und bei Barty wissen wir ja einfach auch nicht, kann sie überhaupt spielen. Ja, Corrie Goff. Corrie Goff habe ich auch noch angesprochen. Die hat mir richtig gut gefallen bei den French Open. Dann am Ende, ja, bitteres Aus. Da hat dann auch noch eine gewisse Reife gefehlt. Aber bei Goff habe ich das Gefühl, wenn dann der Slice von Barty zum Beispiel kommen würde, da ist sie auch noch nicht bereit dafür. Aber was sie in den letzten Monaten geschafft hat, wir erinnern uns, vor 2 Jahren war dieser ganz große Sensationslauf von Goff bis ins Achtelfinale gegen Halep. Aber die hat sich nochmal enorm weiterentwickelt. Die ist jetzt in der Weltspitze auf dem Weg Richtung Top 20. Also wenn da die Auslosung passt, warum denn nicht? Warum soll die nicht in Wimbledon richtig weit gehen? Und natürlich müssen wir auch die French Open-Siegerin nennen, denn die hat ein ganz neues Selbstbewusstsein. Die weiß jetzt, ich kann Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen. Bisher war das für sie nur im Doppel möglich, Barbora Krejcikova. Also sie hat auch das Spiel für den Rasen, ganz sicher. Und Iga Swiatek möchte ich auch noch nennen.
Na, Moment. Beruhig dich erstmal. Paul, beruhig dich erstmal. Iga Swiatek hat gestern gegen Daria Kasatkina den ersten Satz 6-4 gewonnen und dann 1-0 verloren. Also und Corey Goff hat wieder mal gegen Sevastova verloren. Okay, gegen die mag und kann sie nicht spielen, weil Sevastova sie dann halt auch niederslice. Aber das ist ja genau das, was du gesagt hast. Na gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Turnier in Wimbledon. Am Montag geht's los. Wie gesagt, 11.45 Uhr startet Sky. Paul und Stefan werden am Start sein. Stefan, dein Tipp, das müssen wir schon haben, bei den Männern und bei den Frauen.
Ja, bei den Frauen sortiere ich mich gerade noch ein bisschen. Also ich meine, an Barty kommt man irgendwie nicht so vorbei. Der Ehespiel gefällt mir auf Rasen schon auch am besten. Bei den Männern tut man sich überraschenderweise ein bisschen leichter, was den Tipp angeht. Und er geht an die Nummer 1 der Welt. Da muss man schon die Aspekte auch noch sehen, dass dieses Jahr wirklich viel möglich macht für den Joker, wie der Kollege Paul Häuser schon richtigerweise erkannt hat. Und ich glaube, diese Gier auf diese historische Variante 2021, die ist schon sehr groß. Und wenn er dann diesbezüglich das Ganze dann auf den Platz bringt, dann ist er schwer zu besiegen, Novak Djokovic.
Ja, glaube ich. Da bin ich voll bei dir, Paul. Über Djokovic, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber bei den Frauen. Für dich, nicht von Julie Görges, sondern für dich, du sagst, Corey Goff hat eine reelle Chance oder siehst du doch Ash Barty vorne?
Ich sehe Ash Barty vorne. Sollte sie aufgrund einer Verletzung nicht spielen können, würde ich sagen, kommt bei mir ein Power-Ranking Arina Sabalenka.
Oh mein Gott, die in Berlin nicht gut gespielt hat. Gut, gestern hat sie mal in Eastbourne wieder ein Spiel gewonnen. Aber es ist notiert hier. Danke, Burschen, das war die Big Show 514. Danke, Paul Häuser, danke, Stefan Hempel, danke an alle, die dabei waren. Die Euro-Dailies gibt's weiterhin hier auf Sportradio 360. Big Show nächsten Donnerstag wieder, 17 Uhr.